Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ich habe heute eine Leitung nach Afrika, nach Südafrika gelegt. Da sitzt Jesse Pielke. Er ist Bitcoin-Energie-Experte. Er beschäftigt sich mit Mining sowohl im ganz großen Stil, Stichwort Wasserkraft in Äthiopien, oder im kleineren Stil, Stichwort Home-Mining. Und wir sprechen über die Entwicklung von Bitcoin-Mining, die Bedeutung von Bitcoin-Mining, nicht nur für Bitcoin, sondern für die Industrie oder sogar nationale Ebene. Natürlich reden wir auch nochmal über meine Erlebnisse in Bhutan. Und ich weiß, dass das Mining-Thema eines ist, das vielleicht nicht im Mittelpunkt der ganz großen Aufmerksamkeit steht, aber Bitcoin ohne Mining gibt es nun mal nicht. Und Mining ist in meinen Augen einer der wichtigsten Themen. Proof of Work, wisst ihr, macht mich sowieso emotional. Holt euch bei Coinfinity mit dem Code WasBitcoinBringt 21% in den ersten 6 Monaten beim Bitcoin-Kauf, Verkauf und Sparplan. Und hört rein in diesen Podcast mit Jesse zum Thema Bitcoin und Energie. Wien grüßt Afrika. Hallo Jesse.
Moin moin. Hi Nico. Schön, dass ich endlich dabei sein kann.
Kommst du ursprünglich aus dem hohen Norden, hä?
Ursprünglich komme ich aus Hamburg, ja.
Genau. Man hört's. Die Hamburger fühlen sich ja in Wien immer ganz wohl, weil der Humor auch eher trocken ist hier.
Ich war einmal in Wien, arbeitsbedingt. Wunderschöne Stadt, hat mir extrem gut gefallen. Hoffentlich nicht das letzte Mal gewesen.
Jesse, du bist Bitcoin-Energie-Experte, das merkt man schon, weil du einen Miner hinter dir stehen hast. Und jetzt sitzt du nicht, jetzt sitzt du quasi im Gegenteil von Hamburg. Ne? Wo bist du denn?
Ich bin aktuell in Kapstadt. Also die Zeitzone bei uns ist dieselbe, aber wir sind ungefähr 13.000, 14.000 Kilometer voneinander entfernt. Deswegen müssen wir wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem Lag aufpassen. Aber genau, der Miner hinter mir, der hat mir jetzt im langen 12 Grad kalten Winter hier in Kapstadt die Füße gewärmt. Und jetzt ist er wieder Deko-Piece für Events wie diese.
Jetzt war ich ja vor kurzem mit Jeff Gallas aus Berlin in Bhutan. Da haben wir viel über Mining geredet und so. Aber vor allem hat er sich darüber beschwert, dass ich immer so gemein bin zu Berlin und Deutschland. Und das versuche ich runterzufahren. Aber ich muss schon sagen, die Verbindung nach Kapstadt ist deutlich besser als nach Köln oder Bonn.
Ich habe hier eine 200 Mbit-Leitung, hoch und runter, symmetrisch. Kostet mich weniger als 50 Euro umgerechnet. Also es ist
Ist schon beeindruckend.
Wettkampf macht's. Hoch. Wettkampf macht's. Ja.
Vor allem hoch, also 200 hoch ist schon echt, das ist stark, ja.
Ja, Glasfaser, Competition, es gibt 5 Anbieter hier, ja.
Es ist so, als würdest du in meinem Wohnzimmer sitzen. Ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben. Die Zuseher und Zuseherinnen wissen das nicht, aber wir hatten schon eine Folge aufgenommen in Madeira dieses Jahr. Eine der wenigen, die aus technischen Gründen leider Gottes gescheitert ist. Aber der gute Vorteil ist, ich habe inzwischen selbst auch wieder viel über Mining gelernt. Jetzt gib uns doch bitte, sei doch so gut, gib uns mal deinen Background.
Ja, genau, das haben wir versucht, nachdem wir Sailor das zweite Mal getroffen hatten, oben in der VIP-Lounge. Das hat leider nicht gut funktioniert. Genau, aber jetzt versuchen wir es nochmal. Mein Background, Nico, ich fange mal nicht ganz vorne an. Also ich habe Energiewirtschaft studiert und danach habe ich gearbeitet für eine Firma, die in Mali, in Westafrika, Energie verkauft hat mit sogenannten Minigrids. Und wir haben Container aufgestellt. Da waren Solarpaneele dran, da waren Batterien im Container, Lithium-Ionen-Batterien, Wechselrichter und alles, was dazugehört. Und dann haben wir Netze gebaut lokal, Inselnetze, also abgeschottet vom nationalen Stromnetz, was in Mali kaum vorhanden ist, und haben dort Strom verkauft über Smart-Meter-Geräte. Und dann kam da zum ersten Mal Bitcoin bei mir auf, generell als Thema und auch aus der Energie, aus dem Energiewinkel, weil ich zwei Probleme lösen musste. Das erste Problem war, was machen wir, wenn nur 25% der Leute, die vor 6 Monaten gesagt haben, sie wollen Stromanschluss, sich diesen dann auch leisten können oder dann immer noch Interesse haben? Was machen wir am Samstagmorgen, wenn keiner wach ist, die Sonne ordentlich ballert, die Batterie voll ist und keiner Strom haben möchte? Und da auf der Zahlungsebene, auf der anderen Ebene war es eben so, dass wir in Mali vor Ort Cash eingesammelt haben, also Safer Cash. Und das musste irgendwie in eine Bank und dann nach Deutschland, Europa umgetauscht werden, damit es dann auf die Konten von deutschen Investoren eingezahlt werden kann. Und da ist natürlich sehr, sehr viel Friktion dabei, wie man sich vorstellen kann. Und genau, da haben zum ersten Mal die Shitcoins und Bitcoin die Hand gehoben und gesagt, das Problem können wir lösen. Und ich war von Anfang an eigentlich, weil ich ja den Energie-Background habe, Energiewirtschaft studiert habe vorher, absolut geflasht vom Bitcoin-Mining und die Chancen, die sich aus den vielen Projekten ergeben, eben wie das, wofür ich gearbeitet habe da in Afrika, weil es eben die gesamten Finanzmodelle auf den Kopf stellt und gestrandeter Energie zum ersten Mal überhaupt einen sinnvollen Abnehmer bietet. Ja, genau, da mache ich mal eine Pause.
Ganz wichtig, wir sind gemeinsam im November in Maribor, im schönen Slowenien, bei der NYSEC-Konferenz, 8. bis 9. November, bekommt man auch vergünstigte Tickets mit dem Code, was Bitcoin bringt. Ich spreche dort über das verrückte Bitcoin-Jahr 2024. Es kommt Joe Hall, Jameson Lopp kommt. Der ist nicht gerade als Satoshi Nakamoto?
Das war der von Adam Back. Das war ein anderer, ja.
Nein, Adam Back,
Peter
klar.
Peter Todd war das.
Peter Todd war das, sorry. Die heißen alle so ähnlich, ja. Pierre Coubert kommt. Also, was ich damit sagen will, Knut van Holm ist da. Prinz Philipp aus Serbien kommt. Was ich damit sagen will, das wird die coolste Winterkonferenz. Und wenn man irgendwie in der Nähe ist, zum Beispiel im südlichen Österreich, dann ist das ein Katzensprung. Und ich freue mich, euch dort zu sehen. Und ich freue mich, dich dort zu sehen. Ich hole dich nämlich aus Graz ab, vom Flughafen. Und du sprichst dort über?
Ja, ich spreche da über das Retail Mining und was man beachten muss, wenn man ja sich eine geringe Anzahl an Maschinen kauft oder kaufen möchte. Und ich war mit meinem Werdegang noch gar nicht ganz durch, das habe ich natürlich wieder völlig vergessen. Also ich, um das ganz kurz abzurunden, ich habe dann Kinder bekommen, meine Frau und ich sind nach Kapstadt gezogen, ich habe dann meinen Job irgendwann auch aufgegeben und habe dann meine eigene Firma gegründet, um zu freelancen, habe angefangen zu freelancen für eine kanadische Bitcoin-Mining-Firma, die in Kanada und in Paraguay immer noch mined und auch im Space relativ bekannt ist, weil die Jungs relativ lange schon dabei sind nicht riesig groß, aber schon sehr, sehr lange dabei und haben sehr viel Ahnung. Genau, und dann habe ich meine eigene Firma gegründet im August 23 und habe angefangen mit Beratungstätigkeiten, habe dann bei Swan Bitcoin ein wenig mitgeholfen, deren Mining weiterzuentwickeln und Sites zu finden für die international. Und das Erste, was ich so gemacht habe, war eigentlich Platz zu finden, ne, für Leute in Afrika, weil eine der Leitfäden von meiner Firma ist, mehr Hashrate nach Afrika zu bringen und das den Leuten zugänglicher zu machen. Und da habe ich eben versucht, den großen Jungs, die alle an der Nasdaq gelistet sind, Hosting in Äthiopien schmackhaft zu machen. Und meine These war da halt, dass sie alle alte Maschinen haben, brauchen alle günstigen Strom, müssen alle diversifizieren geografisch. Und so habe ich ihm angefangen. Und da habe ich gemerkt, ey, ich kann ganz gut rausfinden, auch über meinen Podcast, den ich dann immer noch geführt habe, was so die Probleme sind von den großen Spielern in der Industrie. Und habe dann eben angefangen, diese zu versuchen zu lösen. Und mittlerweile habe ich 50 Megawatt an Maschinen gebrokert sozusagen, also vermittelt für Hostingverträge. Das sind ungefähr 15.000 Maschinen in Europa und in Texas. Und genau, jetzt fokussiere ich mich eben auf Beschaffung von Maschinen und Infrastruktur, auf die Broker-Geschichte, also immer noch weiter diese Hosting-Verträge zu finden und eben klassische Beratung, ne? Also wenn Leute in Afrika zu mir kommen, auch hier in Kapstadt gerade viele Leute, die mit Energie zu tun haben, die haben alle Probleme mit gestrandeter Energie und Überschussenergie. Und ja, so langsam sinkt da auch so ein bisschen die Barrikade, was das angeht. Und das macht gerade sehr, sehr viel Spaß. Und in Maribor, da freue ich mich auch schon sehr drauf, nach dem dritten Kind jetzt wieder auf den Sattel zu steigen und so ein
bisschen zu reisen. Gratulation!
Genau, danke. Und ich merke halt, ey, ich habe jetzt auch gerade selber damit angefangen. Es gibt eine ganze Reihe an Themen, die man beachten muss, wenn man Interesse hat, als Bitcoiner zu sagen, ey, ich fange jetzt mal mit Mining an, ich gucke mir das jetzt mal an, weil irgendwann kommt jeder an den Punkt. So, und da gibt es eben eine ganze Reihe an Themen zu beachten, gerade weil die ökonomischen Umstände so schlecht sind sozusagen gegenüber dem Rest vom Netzwerk. Mhm. Und da möchte ich so ein bisschen gerne darauf eingehen, was so da aus meiner Sicht der richtige Ansatz ist, das zu verfolgen. Genau.
Das heißt, du bist eigentlich beruflich tätig im größeren Bereich, wobei, wenn sich bei dir, sagen wir in Kapstadt, Leute melden, geht es da immer nur um große Firmen, Leute, die Strom produzieren, oder geht es da auch um Private?
Private ist immer schwierig, weil das immer so ein bisschen so ein Hobby bleibt, ne? Mhm. Also man hat hier hohe Importkosten und dann macht es keinen Spaß, hier Miner zu importieren und so weiter. Es gibt hier viele Leute, die Solar ausbauen, weil sie eben vom Load Shedding geplagt waren die letzten Jahre. Das heißt also, es wurde vom Staat der Strom abgestellt zu gewissen Zeiten, je nach Plan, einfach weil nicht genug Übertragungsnetzkapazität und Erzeugungskapazität vorhanden war. Und die Leute haben sich alle Solar aufs Dach geschustert und im Winter, für den Winter das alles ausgelegt, und im Sommer haben sie dann natürlich viel zu viel Strom über. Und dann macht Mining natürlich wieder Sinn, weil du dann ganz viel Überschussstrom zu Hause hast und generell hier auch mit Strom geheizt wird. Also es gibt hier nicht keine große kein großes Gasleitungsnetzwerk oder so. Arbeiten und Geld verdienen tue ich hauptsächlich auf dem größeren Bereich, ne? Also Firma hier in Kapstadt kommt zu mir und sagt, ey, wir haben gerade einen Wasserdamm im Kongo gekauft, da wird Energie verbrannt, weil das Netz hat gar nicht die Kapazität, den ganzen Strom aufzunehmen. Wir wollen Mining irgendwie erkunden und erforschen, kannst du uns mal sagen, ob das funktioniert. So, und dann schaue ich eben, ob das funktioniert in der Theorie, und fange dann an zu beschaffen und Finanzmodelle zu bauen für die Beteiligten und so weiter, und bin da eben so der Ansprechpartner rund um dieses Thema Mining. Aber ja, zeitentechnisch ist natürlich dieses Thema, ich kaufe mir eine oder acht oder zehn Maschinen, ist zeitaufwendig, und deswegen würde ich eher sagen, es ist so, ja, 60-40, also 60% verbringe ich an Zeit auf dem größeren Bereich und 40 auf dem anderen, wobei natürlich der Großteil von meinem Ertrag für die Firma aus der 60% Hälfte kommt.
Klar, jetzt können das natürlich die Zuhörer nicht sehen, die nur mit den Ohren dabei sind, logischerweise, aber du sitzt halt vor dem Bitcoin White Paper und dann hast du noch einen großen Miner, also quasi einen Industrieminer, und wenn du den Kopf ein bisschen nach rechts bewegst, dann sieht man auch einen Nerdminer, und dann gibt's aber auch noch ein Zwischending, und zwar haben sich die Betreiber von solomining.de auch bei mir gemeldet, die vertreiben den BitX in Germany, und die sind auch Partner und haben auch den Was Bitcoin Bringt Code tatsächlich schon aktiviert. Was hältst du denn von dieser Zwischenstufe?
Super interessant. Auf den ersten Blick denkt man sich, ja, okay, ist ein anderer Solo-Miner irgendwie, da dreht sich ein Fan und da ist halt ein bisschen mehr zum Angucken, und das Design von dem Board ist ein bisschen attraktiver, und das ist vielleicht auch als Kunststück ein bisschen cooler, kann man sich vielleicht einrahmen und neben die Node hängen oder so, ne?
Habe ich mir auch gedacht, um ehrlich zu sein.
Genau, aber es ist aus einem bestimmten Grund sehr, sehr interessant und auch ernst zu nehmen aus meiner Sicht für die langfristige Entwicklung von Bitcoin. Auf dem BitX, also was hier hinter mir steht, das ist ja reines Solo-Mining, Glücks-Mining. Das funktioniert genauso wie der große Miner, der S9, der hier steht, der mittlerweile auch viel zu alt ist, um das irgendwie sinnvoll zu betreiben, außer man wird für den Strom bezahlt ungefähr. Vom Prinzip her ist das alles dasselbe, nur die Effizienzen sind anders. So, und das Coole beim BitX ist eben, dass dieser BitX Chips verwendet, die auf modernen Minern leben. Also der letzte BitX, der jetzt rausgekommen ist, das letzte Modell, bei dem werden S21 Pro Chips verbaut mit einer Effizienz von 15, 16 Joule pro Terahash. Ne, vielleicht bei der Bauweise ist es ein bisschen weniger, aber was ich sagen will, ist, es dreht sich auf jeden Fall in demselben Effizienzbereich wie die modernsten Maschinen, die aktuell zu haben sind. Und das Volumen der Hashes, also das Volumen der Hashrate mag vielleicht viel kleiner sein, aber die Effizienz ist genau dieselbe. Und das bedeutet, dass die Maschinen ungefähr pro Kilowattstunde genau dieselben Erträge machen. Was heißt das? Wenn ich also hier in Südafrika lebe und meinen Solo-Miner einstecke, dann verliere ich damit Geld. Ne? Der verbrennt mehr Strom, als er an mehr Geld, als er an Umsatz generiert. Bei dem Großen ist das auch so, weil die Effizienz viel zu schlecht ist. Aber beim BitX ist es nicht so. Der BitX macht dann vielleicht 14 Cent pro Kilowattstunde und verbraucht aber dann nur pro Kilowattstunde die 12 Cent, die ich hier an Stromkosten habe. Also er macht einen Gewinn. Im kleinen Rahmen, aber er macht einen Gewinn. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Unterschied, weil es eben auf einmal sich tatsächlich lohnt, in vielen Orten der Welt diese Geräte einzustecken. Und das natürlich für Dezentralisierung sorgt im Netzwerk. Also man stellt sich Nodes vor. Nodes, ne, betreiben wir auch alle leidenschaftlich und als ohne Gewinnabsicht, weil die werfen ja keine Gewinne ab. Und bei dem BitExel wäre es was anderes. Ne? Man könnte sie überall auf der Welt einstecken und als Hobby nutzen. Aber es gibt nämlich einen zusätzlichen Anreiz, dadurch, dass die Geräte tatsächlich positive Erträge erwirtschaften, positive Gewinne.
Also ein wirklich entscheidender Schritt, nicht nur für die Dezentralisierung, sondern auch quasi für das Home Mining, sage ich jetzt mal, dass wir wieder zumindest, wir werden jetzt nicht reich, außer wir finden zufällig einen Block, aber wir können zumindest nicht sagen, wir verbrennen kein Geld, sondern wir machen das wirklich mit wirtschaftlich grünen Zahlen und wir meinen Bitcoin.
Genau, also lass mal den Hashpreis, wenn er jetzt gerade bei 45 sitzt, wenn wir sprechen, lass den mal wieder auf 100 oder 200 hochgehen. Und dann, klar, es ist am Ende nicht viel Geld, Nico. Du kannst dich davon keine Familie ernähren. Aber ich will nur sagen, der Unterschied zwischen, ey, ich mache das als reines Hobby und es ist immer ein Verlustgeschäft, zu, ich mache es als Hobby, aber man kann damit auch einen kleinen gewissen Geld verdienen, ist es was anderes. Ne? Also wahrscheinlich holt man die auch die Investitionskosten, und jetzt sind wir natürlich dann beim großen Mining, was so ein BitX kostet, das Geld holt man wahrscheinlich nicht rein, aber es ist trotzdem auf dieser Ebene des Solo-Minings ein entscheidender Unterschied aus meiner Sicht, der auch dafür sorgen wird, dass viel mehr Leute sich dem Thema annehmen und sich überlegen, so ein Gerät zu kaufen.
Finde ich richtig cool. Auf jeden Fall reinschauen bei solomining.de und natürlich auch meinen Code nutzen. Aber wir machen das nicht nur zur Werbung, sondern weil es eben auch ein sinnvolles Produkt ist. Das muss man auch dazu sagen. Und dasselbe gilt auch für die Konferenz. Ich komme ja gerade aus Bhutan. Ganz ehrlich, ich bin, was Mining betrifft, ich sag's jetzt einfach mal, richtig elektrisiert. Sorry für den Schmäh. Weil ich merke jetzt, okay, ja genau, ich merke jetzt wirklich auf allen Ebenen, dass ich da wahnsinnig viel tut, sowohl jetzt im Privaten, jetzt haben wir über BitX gesprochen, Solo Mining, du hast auch erwähnt, dass du Projekte in Afrika hast, da würde ich jetzt gerne ein bisschen mehr darüber erfahren. Also wo findet wirklich sinnvolle Nutzung von Bitcoin im Energienetz statt, wo du weißt, das passiert? Kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben?
Gegenfrage, wer definiert, was sinnvoll ist? Also sinnvoll ist es immer dann, wenn man damit Geld verdient. Bei Mining ist es knallhartes Geschäft. Äthiopien ist aktuell der Vorreiter und wahrscheinlich auch der Türöffner für viele andere Länder in Afrika, die sich das ansehen, was da passiert, und sich dem gegenüber hoffentlich dann auch öffnen werden. Äthiopien ist mittlerweile auf 500, 600 Megawatt an Mining angewachsen, und das über die letzten 12, 18 Monate. Das ist massiv. Warum ist das so? Weil Äthiopien 90% Wasserkraft im Netzmix hat, also im Strommix, und 98% erneuerbare Energie. Und die Überkapazitäten in dem Land sind massiv groß. Ne? Um ein Beispiel zu nennen, das Land hat viele, viele verschiedene Wasserkraftwerke. Eins davon ist das größte Wasserkraftwerk in Afrika. Ich glaube, das sind irgendwie um die 6 Gigawatt an Leistung. Und davon werden nur 15-20% vom Strom tatsächlich genutzt. Ja, also der Rest wird gar nicht produziert. Der Rest läuft an den Turbinen vorbei, wenn da überhaupt welche installiert sind, weil einfach die Übertragungsnetzkapazitäten fehlen. Also man kriegt den Strom nicht dahin geleitet, wo er dann auch verbraucht werden soll. Und das macht es für Bitcoin Mining zu einem absoluten Schlaraffenland, weil natürlich an jeder Umspannstation, überall da, wo dieser Strom theoretisch ankommen könnte, massive Überkapazitäten vorhanden sind. Und jetzt sieht man eben, dass genau an diesen Orten Bitcoin-Miner ihre Hallen aufbauen, ihre Container hinsetzen und dort den Strom verbrauchen und eben so dem Land eine zusätzliche Einnahmequelle verschaffen, weil die eben sagen, ja gut, der Strom für Bitcoin-Mining kostet X Und den Strom konnte man vorher nicht verkaufen und jetzt kann man das. Und das ist natürlich ein massives Geschäft, was dann dazu führt, dass man eventuell das Netz weiter ausbauen kann und so weiter und so fort. Verschiedene Größen, also Bitcoin Mining skaliert ja extrem gut, ne? Man kann das mit einem Container machen, man kann es mit 100 Container machen, man kann es auf Gigawatt-Ebene machen in Texas. In Kenia, Beispiel kennen wahrscheinlich viele, Gridless, ja, die meinen da in Kenia im Outback sozusagen. Da war ich auch schon, das hat sehr viel Spaß gemacht, sich das anzugucken. Coole Story dazu, damit man das so ein bisschen visualisiert bekommt, ja, also der Betreiber vor Ort betreibt ein Netz, ein Mittelspannungsnetz, um damit drei Dörfer zu versorgen und lokale Industrie. So, da läuft Wasser den Berg runter, dadurch wird Strom produziert, eine Turbine dreht sich und so weiter. Bevor Bitcoin Mining musste man dieses Problem der Netzstabilität auch lösen. Die Netze müssen immer bei 50 Hertz laufen, in Amerika bei 60 Hertz, aber ist ein anderes Thema. Punkt ist, es muss immer genau so viel Strom produziert werden, wie abgenommen wird, damit das Netz nicht zusammenbricht, damit Toaster funktionieren, damit Lampen funktionieren, was auch immer. Der Punkt ist, dass dieser Ausgleich extrem wichtig ist und auch vor Bitcoin Mining musste das Problem ja irgendwie gelöst werden, sonst funktioniert das Netz physikalisch nicht. Was hat man also gemacht? Mhm. Man hat ein Heizelement genommen, 50 Kilowatt, ungefähr so viel wie 25 Toaster, ein bisschen weniger, und hat dieses Heizelement im Wasser versenkt vom Wasserkraftwerk und damit das Wasser aufgeheizt, um irgendwie den Strom loszuwerden. Im Kongo, in dem Projekt, von dem ich vorhin bei der Einleitung erzählt habe, ist es ähnlich. Ne, wenn das Netz nicht den gesamten Strom aufnehmen kann, dann dreht sich die Turbine trotzdem und der Strom muss irgendwo hin. Was machen sie also? Sie legen Heizspiralen ins Feld und hitzen einfach nur die Umluft auf, um irgendwie den Strom loszuwerden, produzieren also Wärme. Und dann hat man sich eben gesagt, okay, für den Strom kriegt man ja nichts. Also wenn ich das Wasser erhitze, dann zahlt mir dafür ja keiner Geld. Und wenn ich die Heizspiralen betreibe, zahlt mir dafür auch keiner Geld. Wenn ich aber damit Bitcoin Mining betreibe, dann habe ich eine zusätzliche Einnahmequelle. Und der coole Effekt dabei ist, der Betreiber lokal in Kenia, der sagt sich eben, okay, jetzt habe ich hier eine zusätzliche Einnahmequelle, ich verkaufe viel mehr Strom, jetzt kann ich es mir sogar leisten, den Strom günstiger zu machen für die Verbraucher vor Ort und so mehr Leuten den Zugang zu ermöglichen oder so mehr Leuten den Zugang ermöglichen zu einer Stromversorgung. Das ist der zweite Beispiel. Das dritte Beispiel wäre die klassischen Megafarmen in Texas und überall auf der Welt, wo eben massive Strommengen verbraucht werden. Da kauft man sich lange am Markt ein, für 5 Jahre kauft man den Strom, bietet so eine langfristige planbare Nachfrage am Markt, an der können sich Betreiber von Erzeugungsanlagen orientieren. Und immer dann, wenn eine Stromknappheit im Winter und im Sommer durch die Klimaanlagen und durch den Heizungsbetrieb gegeben ist, dann geht natürlich durch die erhöhte Nachfrage der Strompreis nach oben und irgendwann ist der Break-Even-Punkt erreicht, wo ich mit meiner Farm weniger Geld verdiene pro Kilowattstunde, als den Strom wieder zu verkaufen ins Netz. Und was mache ich dann? Dann schalte ich natürlich meine gesamte Anlage ab, verkaufe den Strom zurück ins Netz, sorge so für mein Angebot am Markt und dadurch sinkt der Strom wieder. Man hat diese Lücke, wo die hohe Nachfrage besteht, eben überbrückt. Das sind 3 Beispiele. Ich kann weitermachen, aber vielleicht hast du eine Nachfrage, ich weiß es nicht.
Eine verrückte Statistik besagt, dass nur 5% aller Krypto-User eine Hardware-Wallet besitzen. Naja, die Bitbox O2, die kann euch da helfen. Die Bitbox O2 in der Bitcoin-Only Edition, minimalistische USB-C Hardware-Wallet, Open Source aus der Schweiz. Ich nutze sie gerne, ich nutze sie jeden Tag. Die Software ist super sleek, intuitiv, für jeden wunderbar verständlich, natürlich auch auf Deutsch. Schaut rein bei bitbox.swiss und nutzt den Code, was Bitcoin bringt, für 5%. Sichere deine Bitcoin jetzt in Edelstahl und schütze sie so vor Wasserschäden, Hausbränden und kaputten Hardware-Wallets. Das Sidor Bitcoin Backup ist die unverzichtbare Ergänzung zu einer Hardware-Wallet und mit dem Code, was Bitcoin bringt, bekommt ihr 5% Rabatt. Schaut rein bei sidor.io. was mir im Kopf ist, ist, was du vorher gesagt hast, dass du merkst, dass weniger Widerstand da ist. Also ist einerseits, wenn wir darüber sprechen, über Bitcoin Mining und du kannst den Strom nutzen, dann haben wir immer diese Story, dass es eigentlich völlig logisch ist. Und gleichzeitig gibt es diese Story, Bitcoin ist Energieverschwendung, Bitcoin ist schlecht für die Umwelt. Und viele lassen sich ja von dieser PR-Geschichte offenbar abschrecken. Und du merkst da, hast du mir gesagt, oder hast du vorher angemerkt, weniger Widerstand. Kannst du das, gibt es da Beispiele?
Ich glaube, wie fängt man das am besten an? Beim Internet war es, glaube ich, genauso. Also man hört ja oft, ja, das Internet kam und hat mir gesagt, ja, das braucht man alles gar nicht. Man hat doch eine Faxmaschine und Telefone, wofür braucht man jetzt das Internet? Heute ist es kaum wegzudenken. Und das ist ja kein 0-zu-1 Prozess, wo man auf einmal sagt, ey, das Internet brauchen wir unbedingt, sondern es ist so ein schleichender Prozess. Und je mehr Applikationen das Internet nutzen, desto weniger Leute haben damit ein Problem, desto mehr Mehrwert generiert wird für die Leute um mich rum, desto mehr sinkt eben diese Barriere, desto weniger Leute haben mit dieser technischen Entwicklung vielleicht ein Problem. Und hier ist es, glaube ich, ähnlich. Also wenn man, und gerade wenn es im privaten Umfeld stattfindet. Also das Mining in Deutschland zum Beispiel, finde ich, ist eine extrem hochhängende Frucht, ja, high-hanging fruit, weil eben das Go-To Werkzeug die Subventionierung ist, ne? Und man hat dieses Problem von Überzeugungs- oder Überkapazitäten konnte man vorher nicht sinnvoll lösen, aus meiner Sicht. Und Bitcoin Mining ist jetzt das erste Mal, wo man einen Verbraucher hat, der dicht genug in der Aufnahme von Strom ist, von Leistung ist, der immer abgeschaltet werden kann, der überall funktioniert, der sehr flexibel ist, der sehr schnell reagiert. Also man hat das erste Mal so einen Verbraucher und den gab es vorher nicht. Und deswegen braucht es in der Energiewirtschaft sehr, sehr lange, das irgendwie anzunehmen, weil es natürlich auch eine sehr konservative Industrie ist. So, ich glaube aber, dass das hier, wo man eben die Möglichkeit der Subventionierung und so weiter weniger hat, wo man einfach Lösungen finden muss. Wenn es keine Lösung gibt, ist man eher dazu geneigt, was auszuprobieren. Und wenn es dann funktioniert, dann ist das wie so ein Lauffeuer, was sich sehr, sehr schnell verbreitet. Weil am Ende des Tages geht es darum, Geld zu verdienen. Und wenn man sieht, ey, ne, also mein Beispiel von Äthiopien. Das Land Äthiopien hat auf einmal unfassbar Einnahmen dazu gewonnen durch den Verkauf von Strom. Wie haben die das gemacht? Dann ist die Antwort sehr, 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 sehr einfach, Bitcoin Mining. Sondern guckt man sich den Wachstum von der Bitcoin Mining Industrie an und denkt sich, okay, da muss es einen Zusammenhang geben. Und ich glaube, je mehr solche Beispiele an den Start kommen, desto einfacher wird es sein, Leute davon zu überzeugen, weil man einfach mehr Beispiele hat, auf die man zeigen kann. Ne? Vor 5 Jahren ist es eine ganz andere Diskussion, weil man kann auf nichts zeigen und sagen, guck mal, da funktioniert's. So. Finnland für Europa, um nochmal auf Deutschland zurückzukommen, ist so ein bisschen mein bestes Szenario, wenn es um Europa geht. Warum? Weil in Finnland hast du den perfekten Mix fürs Bitcoin Mining. Ne? Du hast günstigen Strom durch Atomstrom und Erneuerbare. Du hast ein super ausgebautes, regulatorisch sehr detailliertes Regelenergieprogramm, also wenn es darum geht, das Netz auszugleichen. Und du hast ein sehr gut ausgebautes Fernwärmenetz, das beste in Europa. Und da gibt es auch klare Regulatorik drum. Also wenn du bei den Energieversorgern, zum Beispiel Fortum in Finnland, auf die Webseite gehst, dann steht da, wenn in Finnland die Außentemperatur X beträgt, dann wird für die Fernwärme Y vergütet. So, und das sind klare Metriken, die gibt es schon seit langem. So, und jetzt kommt der Bitcoin-Miner und denkt sich, okay, erstens habe ich günstigen Strom. Zweitens kann ich zusätzliche Einnahmen generieren, wenn ich die Miner abschalte und das Netz stabilisiere. Und ich kann meine Abwärme noch verkaufen. Besser geht's eigentlich nicht. Und wenn sich das eben rumspricht und man sich das anguckt, und ich glaube, das wird weiter wachsen, also erste Pilotprojekte laufen da. TerraHash hat da, glaube ich, auch ein Projekt am Laufen. Mhm. Und die Leute von Marathon investieren da erstmal nur im kleinen Stil. Ne? Aber lass das mal wachsen, lass das mal 2-3 Jahre da funktionieren. Und dann glaube ich, dass die Diskussion rund ums Bitcoin Mining sehr viel einfacher wird und man einfach auch es ist sehr einfach zu sagen, oh, da wird Öl verbrannt, oh, da wird Kohle verbrannt, das ist schlecht für die Umwelt, we're boiling the oceans. Wie viele Leute haben das geglaubt? So, ne? Und du hast halt nichts auf der anderen Seite, wo du sagen kannst, ey, aber es funktioniert doch hier und es liefert unfassbare Mehrwerte. Warum gucken wir uns das nicht näher an? Ein Satz noch, Nico. Ich war im Bundestag und habe darüber geredet. Weißt du, meinst du, da kommt irgendwas zurück? Gar nichts. Weißt du? Aber man muss es eben machen, um den kleinen Funken, die es jetzt schon gibt, die Möglichkeit zu geben und zu sagen, guck mal da. Und über dieses Projekt habe ich eben jemanden kennengelernt, der in Deutschland Miner in Windkraftanlagen verbaut und so eben versucht, diese alten Windkraftanlagen wieder zu beleben. Und das sind kleine Projekte, aber wenn die wachsen und skalieren, dann kann es eben sehr schnell groß werden. Und darum geht es, glaube ich.
Ist Windkraft geeignet für Mining? Ich hatte da einen Kommentar letztens auf YouTube, dass Windkraft aufgrund gewisser Charakter, also im Grunde, dass man auf den Wind angewiesen ist, dann für Mining doch nicht gut geeignet ist, oder ist das falsch?
Es gibt kein falsch oder richtig beim Mining, es gibt nur eine Skala. So, wenn ich hohe Investitionen habe und die modernsten Maschinen kaufe, dann müssen die eigentlich immer laufen, so lange wie möglich. Wenn ich aber so ein Gerät hier kaufe, dann kostet mich das im großen Stil sehr wenig Geld. Mhm. Und wenn der Strom umsonst ist, dann wirft es auch Gewinne ab.
Also du meinst also einen
alten... muss nur auf der Skala seinen Platz finden, weißt du? Welches Gerät man kauft. Also es macht,
du meinst, klar. Du zeigst jetzt auf den alten S9 Miner, hast du gezeigt.
Genau, ja.
Ja, so, ja, ich muss das nur mal, es gibt ja viele, die auch im Audio zuhören, deswegen sage ich das dazu. Ich möchte da immer drauf achten.
Also es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt, Strom funktioniert auch überall gleich. Auch das verstehen viele Leute nicht. Ob ich in Äthiopien bin oder in Deutschland, der Strom funktioniert genau gleich. Das Einzige, was sich unterscheidet, ist die Regulatorik. Und es ist da sehr ähnlich zum Bitcoin, ne? Also eine Bitcoin-Transaktion funktioniert auch überall gleich. Nur die Regulatorik rund um eine Bitcoin-Transaktion und den Strom ist halt eine ganz andere.
Ich finde es total faszinierend, weil sich ja wieder zeigt, wenn du jetzt sprichst von Afrika, von Äthiopien, jetzt war ich in Bhutan, Finnland als Outlier in Europa, dass Bitcoin offenbar, so wie Seeler das auch sagt, Bitcoin ist für die da, die es sehen und brauchen. Und für diejenigen, die offenbar noch keinen akuten Verwendung dafür haben, für die gibt es FAT. Für die gibt es dann, so wie die Abgeordneten im Deutschen Bundestag, die dich dann anschauen wie ein Autobus, weil sie gar nicht wissen, wozu sie das jetzt verwenden sollen, ja. Und das Risiko für sie viel zu, also für die ist das Risiko schon zu hoch, sich ein Foto mit einem Bitcoiner zu machen, geschweige denn irgendwie einzusetzen für ein Bitcoin-Mining-Projekt, weil das haben sie einfach nicht nötig.
Kontaktschuld, ja, es wird vielleicht auch in weiten Teilen gar nicht gebraucht, ne? Aber wenn du Unternehmer bist und kaufst einen Wasserdamm und musst zeigen, dass du Erträge machst und hast keine andere Möglichkeit und jemand kommt und sagt dir, ey, warum machst du nicht damit Mining? Klar, probierst du es dann aus. Du hast einen Incentive. Aber wenn du keine Anreize hast, und Bitcoin funktioniert ja in sehr großen Teilen über Anreize, also es hat irgendwie auch alles eine Verbindung, wenn du keine Anreize hast, dir das Thema näher anzugucken, dann ist es wesentlich bequemer zu sagen, aber ja, guck mal, in 2030 wird Bitcoin-Mining mehr Energie verbrauchen, als wir heute global erzeugen. Und das ist halt so.
Ursprünglich war das nochmal 2020. So. Ursprünglich war das nochmal 2020, ja.
Das ist halt wesentlich einfacher, so. Das ist aber Quatsch.
Es ist trotzdem einfach, es ist ja auch, das hat ja eine gewisse poetische Schönheit, dass eben ein Land wie Äthiopien, ein Land wie Bhutan früher auf die Vorteile dieser Technologie draufkommt als andere. Ich meine, natürlich, jeder Staat, ja, Deutschland könnte morgen sagen, wir haben uns das überlegt, das mit den Atomkraftwerken war eine dumme Idee. Wir fahren die alle sofort wieder hoch und ballern das ins Bitcoin-Netzwerk, bis wir blau werden und nutzen das Geld für Sozialprojekte. Und plötzlich wäre Bitcoin positiv besetzt, abgesehen jetzt von der ganzen Atomenergiegeschichte, in die ich jetzt übrigens nicht hineinsteigen möchte, weil das wäre ein eigener Podcast.
Ja, kann ich gut verstehen. Nee, aber ich sehe es ähnlich wie du. Also diejenigen, die es brauchen, gucken es sich an. Und Energiewirtschaftler verstehen es auch, ne? Also mit Leuten redest. Gestern halt zum Beispiel ein Gespräch mit jemandem, die machen die suchen nach Mineralien, also Kobalt und Lithium und was auch immer. Und die müssen in Afrika alle ihre eigene Stromerzeugung irgendwie gewährleisten. Und für die ist das eben interessant, wenn die sagen, ja, ich muss hier irgendwie zu was weiß ich wie vielen Institutionen gehen und Geld sammeln und habe auf einmal eine Möglichkeit, das Ding ganz anders zu finanzieren. Klar guckt man sich dann an. Und es ist auch keine Garantie, dass es immer überall sinnvoll ist, ne? Aber das Prinzip funktioniert und es funktioniert heute schon und man muss eben die richtigen Umstände haben. Und das würde ich mir auch wesentlich mehr wünschen, dass die, dass Regulatorik und Politiker da wesentlich offener sind. Aber es ist genauso wie bei Finanzdienstleistern oder Beratern, Nico, weißt du? Der Finanzberater von meiner Schwiegermutter war hier zu Besuch und ich habe mich da nur daneben gesetzt und ich wollte auch gar nicht pushen, also habe ich auch mit aufgehört. Aber irgendwann sagte er dann, ja, was machst du denn und beruflich und so, und dann ist natürlich das Bitcoin-Mining-Thema immer schnell und Bitcoin überhaupt und so. Und ich habe zu ihm gesagt, ey, ich finde, wenn ich jemandem 2% an Gebühren dafür bezahle, dass er mein Geld verwaltet, dann sollte diese Person aufgeklärt sein über alle möglichen Themen und nicht eins komplett ausblenden, besonders dann nicht, wenn es das bestperformendste Asset ist in den letzten 15 Jahren. So. Und ich glaube, das ist beim Bitcoin-Mining-Thema ähnlich. Also Energieberater und was auch immer müssen von diesem Thema eine Ahnung haben, weil eben dieser Verbraucher Bitcoin-Mining Charakteristiken hat, die es vorher nicht gegeben hat. Und es ist deren Job, das zu verstehen. Und sich zu leisten, dass man es einfach ignoriert, das kann man nur, wenn man sehr, sehr bequem ist.
Und es ist natürlich auch einfach für mich die wichtigste Narrativ- und PR-Front, ganz ehrlich. Also, weil das mit dem Asset und so, das ist jetzt spätestens seit BlackRock durch, ja, da werden jetzt alle, müssen sich da jetzt der Realität anpassen, dass das jetzt ein investierbares Asset ist, aber dann hast du eben noch diese Energiesache. Und auch, weil dann natürlich BlackRock ein Interesse daran hat, die Story umzudrehen, glaube ich, dass es jetzt eben schneller gehen wird. Und dann sehen wir solche Geschichten wie Bhutan. Ich meine, Bhutan ist ja nicht nur bekannt jetzt für Bitcoin-Mining, sondern die sind ja eigentlich bekannt dafür, dass sie ultra grün sind, ultra umweltschonend, ultra sustainable, also die sind quasi der heilige Gral der ehrlich gemeinten Sustainability, weil dem Western nehme ich sie nicht ab, ihre ESG-Scores und so, das ist ja alles, wie soll ich sagen, ich möchte jetzt nicht die falschen Wörter verwenden.
Augenwischerei,
ja. Es ist eine zusätzliche Bürokratie, die eigentlich eine Form von der Beschäftigungstherapie ist und nicht unbedingt was für die Umwelt bringt, sagen wir so.
Da verdienen viele Leute sehr viel Geld mit, sagen wir so.
Um euch bei den Steuern das Leben zu erleichtern, gibt es Cointracking. Das ist das umfangreichste Krypto-Portfolio und Steuertool am Markt, erstellt von einem Team aus Deutschland. Ihr könnt erstmal anonym einen Account anlegen oder gleich die Full-Service-Route wählen und die Experten nehmen euch die Arbeit ab. Es gibt spezifische Länderreports für Deutschland oder Österreich und Import-Tools für alle großen und kleinen Broker und Wallets, zum Beispiel für unsere Partner Coinfinity und Bitbox. Cointracking ist das einzige Tool, wo man mit einem Gratis-Account schon einen Steuerreport erstellen kann. Und Cointracking hat auch eigene Angebote für Großkunden und Firmen. Schaut gleich mal rein, klickt den Link in der Beschreibung und holt euch 10% Rabatt und weitere 5%, wenn ihr mit Bitcoin bezahlt. Egal, ob du mit Öl oder Gas heizt oder einfach nur am Bitcoin-Netzwerk teilnehmen möchtest, eine Heizung von 21 Energy macht's warm zu Hause, macht's warm im Büro, macht's sogar warm in der Industriehalle, die spart CO2 und du meinst nebenbei Bitcoin. Und wer möchte das nicht? Mit dem Code WasBitcoinBringt sparst du dir 5%. Gleich reinschauen bei 21energy.com.
Ja, sogenannte regulatorische Dienstleister, habe ich letztens erst gelernt. Ja, das ist ein wunderbarer Ausdruck für Leute, die dir erstmal erklären, was die neuen Regeln eigentlich von dir verlangen. Sau mühsam, kostet Geld, bringt gar nichts. Mhm. Ja, aber zurück zum Narrativ. Also das finde ich eben wahnsinnig spannend. Und also für mich ist das der entscheidende Punkt, dass dieser Narrativ eben aus der Realität kommt. Du hast wirklich die Möglichkeit, Strom, Stranded Energy zu nutzen. Du hast die Möglichkeit, neue Energiequellen auszubauen und die zu monetisieren. Und natürlich werden das in den meisten Fällen erneuerbare Energien sein. Und die ökonomischen Anreize sind so stark, vor allem, weil es ja offenbar, wie du erwähnt hast, im richtigen Mining und in anderen Bereichen bereits Abfallenergie gibt, die gar nicht genutzt wird, dass du, wenn das der Nachbar macht, wenn das der Konkurrent macht, bist du dazu gezwungen. Und wenn das dann schon auf staatlicher Ebene angekommen ist, dann haben wir noch eine ganz andere Planungsperspektive. Bhutan, Äthiopien, was mich schon extrem eigentlich optimistisch stimmt.
Also Jeff hat auch gesagt, dass man das da einfach verstanden hat. Also bis ins Königshaus, dass da einfach das Wissen auch vorhanden ist. Es wäre interessant zu verstehen, woher das kommt. Also wieso sind die so aufgeklärt und haben das Thema so für sich vereinnahmt und verstanden, dass man eben auf politischer Ebene solche Entscheidungen trifft. Weißt du das?
Also das Erste, was ich dazu sage, das ist halt, es ist wirklich absurd, in ein Land zu fahren, in dem von absolut vom Top alle pro Bitcoin sind. Und zwar noch viel stärker als in El Salvador, wo das Ganze mehr eine Marketingmasche ist. Und das heißt quasi, das Staatsoberhaupt sagt Orange Coin gut. Und das bedeutet, dass alle anderen darunter automatisch anders eingestellt sind. Und eben nicht so wie bei uns. Ich kann mich noch erinnern, vor langer, langer Zeit, wenn ich über Bitcoin geschrieben habe in der Zeitung und dann hat der Notenbankchef wieder gesagt, Bitcoin ist alles Betrug, dann sind alle verängstigt in ihre Löcher zurückgekrochen und wollten nicht mehr mit mir reden, so. Ja, also das ist jetzt lange vorbei. Und mein persönliches Highlight in Bhutan war dann tatsächlich also ein Gespräch mit einer nicht unwichtigen Mitarbeiterin aus der Nationalbank, aus der Zentralbank von Bhutan, die also mit den Worten eröffnet, also sie hat sich das überlegt, es gab ja Geld schon lange vor den Zentralbanken. Und ich denke mir, ja, du hast völlig recht, aber das würde ich gerne mal von Christine Lagarde hören, ja, oder einer der anderen 10.000 Zentralbanker in Westeuropa, die sich für irgendwie für gottgleiche Wesen halten. Und woher das kommt, naja. Wir haben es so zwischen den Zeilen, glaube ich, eh schon immer wieder durchscheinen lassen. Das kommt halt von ganz oben. Das ist halt ein Königreich und der König findet halt Bitcoin gut.
Ja, aber Nico, pass auf, jetzt nochmal konkret, ne? Das Beispiel mit Lagarde ist so super. Also du hast eine Zentralbank in Bhutan, du hast eine Zentralbank in Europa. Die steuern beide den Preis fürs Geld. Jetzt hat man in Bhutan verstanden, okay, wenn Bitcoin sich wirklich durchsetzt, dann braucht es keine Zentralbank mehr, weil dann bildet sich der Preis für Geld von alleine. Der Unterschied zwischen den beiden ist ja, ich habe das verstanden und Bitcoin ersetzt mich sozusagen und ich habe damit kein Problem. Und auf der anderen Seite ist es eben nicht so.
Yeah.
Und das ist genau das Ding. Also Incentives, Anreize sind ein ganz großes Thema, über das wir, glaube ich, auch nicht genug reden. Das wundert mich halt so, dass man auf politischer Ebene in Bhutan sagt, okay, scheinbar, ich war noch nie da, ich würde gerne mal hinfahren und mir das angucken, dass man sagt, okay, auch wenn Bitcoin für mich persönlich schlecht ist, weil dann habe ich ja theoretisch langfristig keinen Job mehr, mache ich das trotzdem.
Also das Wichtige ist mal, die Grundvoraussetzung, ähnlich wie in El Salvador, Bhutan hat eine Währung, die ist 1:1 an die indische Rupie gebunden. Das heißt, der geldpolitische Spielraum der Notenbank ist ähnlich wie in El Salvador mit dem Dollar extrem gering. Ja, das okay. Ist, glaube ich, mal wichtig. Also es ist jetzt nicht so, dass die Notenbank großartig was verliert. In der Praxis hat man fast die Hälfte der Währungsreserven in Bitcoin-Mining-Equipment gesteckt. Das muss man sich mal vorstellen. Also die Weltbank ist nicht begeistert. Ich habe mir das ausgerechnet, dass wenn man es extrapoliert auf die aufs BIP pro Kopf, ja, auf die Wirtschaftsleistung des Landes, dann wäre das so, als wenn Österreich 50 Milliarden in Bitcoin Mining Hardware gesteckt hätte und Deutschland 500 Milliarden.
Und dann auch noch Werbung damit macht.
wenig Werbung, das muss man dazu sagen. To be fair, Bhutan bemüht sich eigentlich sehr stark, das eher on the download zu halten. Also anders als bei El Salvador wird das nicht verwendet, um Werbung zu machen, sondern wir sind eigentlich hingegangen und wir haben gesagt, ja, stimmt es, dass ihr so und so viel Bitcoin habt? Stimmt es, dass ihr so und so viel Hashrate habt? Stimmt es, dass ihr im Land inzwischen eine Industrie aufgebaut habt, um auch die Hashboards zu reparieren? Also es arbeiten 150 Leute ungefähr in einer staatlichen Bitcoin-Mining-Industrie, um auch die Hardware zu warten, weil man die nicht mehr rausschicken wollte. Ja? Und dann sagen sie, ja, das stimmt, sage ich, ja, und warum sagt ihr das nicht früher? Und dann haben sie allen ernstlich gesagt, ja, hat ja keiner gefragt.
Das ist das auch ein kulturelles Ding? Auch, ja. Wenn ich nicht gefragt werde, dann brauche ich mich auch nicht nach vorne hinstellen, sondern ich mache halt entspannt mein Ding.
Naja, es ist ein kulturelles Ding und es ist auch die Tatsache, dass sie natürlich sehr viel Geld bekommen von ausländischen Geldgebern, Entwicklungshilfe und Indien als großer Patriarch drüber steht und man will eigentlich all denen jetzt nicht unter die Nase reiben, dass man jetzt da dick im Bitcoin-Geschäft ist. Ich glaube, das macht einfach auch spieltheoretisch keinen Sinn. Deswegen tut es mir auch fast ein bisschen leid, das alles so zu erzählen, aber gleichzeitig sehe ich darin schon aus meine journalistische Aufgabe. Ich habe jetzt auch nichts eigentlich verraten, was nicht ohnehin schon bekannt gewesen wäre, bevor ich hingeflogen bin, to be fair. Also es ist alles schon berichtet worden. Und das, ich sag mal, in einem Königreich, das so viel Geld in Bitcoin-Mining investiert und so langfristig denkt, dass das vom König abgesegnet ist, kann sich auch jeder ausrechnen. Das ist jetzt auch wirklich nicht überraschend. Es wäre eher überraschend, wenn es andersrum wäre. Und warum? Naja, das Land hat halt nur Energie als Export. Das ist ihr einziger Export. Die haben sonst nichts. Und da bist du halt abhängig vom Abnehmer, in dem Fall Indien. Und diese Abhängigkeit minimiert man, indem man ins Bitcoin-Netzwerk exportiert. Und die Anreize sind so stark, dass die einfach gesagt haben, okay, das machen wir. Das
ist so ein bisschen wie moderne Aluminiumfabriken in Island.
Genau.
Ne?
Genau.
Unfassbare Überschussmengen an Energie. Da kannst du deine Eier am Strand kochen. Geothermie vorhanden ist wie Sand am Meer. Und da wird halt da das Aluminium produziert und dann dahin geschifft und wieder zurückgeschifft. Und hier ist es ähnlich. Und wenn man sich überlegt, ey, langfristig hat dieses ganze Entwicklungshilfe-Thema, ist ja alles auf einem Fiat-Standard basiert. Und wenn der langfristig keine Zukunft hat, dann muss jedes Land schauen, wo es bleibt. Und das ist auch beim Thema Afrika so interessant, dass jedes Land die Energiequellen nutzen kann, ohne um Erlaubnis zu fragen, um damit Bitcoin zu produzieren. Und als Ergebnis hat man dann eben ein global handelbares Gut, was man sehr gut als Geld verwenden kann, um ja damit alles Mögliche zu kaufen und sich eben auch Unabhängigkeit zu leisten. Und das kann ich gut verstehen, dass da Hegemone oder große Institutionen, die dadurch auch Einflüsse haben auf diese Länder, das nicht so gerne sehen.
Ja, was ist die Weltbank, was ist der IWF? Das sind Institutionen des Bretton Woods-Systems, das sind im Grunde verlängerte Arme des Dollarsystems. Das ist jetzt nicht das, wie sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen Institutionen, die dann vor Ort sind, begreifen. Das muss man schon fairerweise dazu sagen. Also die sehen jetzt nicht irgendwie ihre Rolle in der Etablierung einer globalen Dollardominanz, sondern die wollen schon auch helfen, das glaube ich ihnen schon auch wirklich. Aber das ist die strukturelle Rolle, die sie spielen. Und und das ist natürlich auch, zeigt ganz großartig auch die Verlogenheit des Westens. Wir reden immer davon zu helfen, wir reden davon, die Fluchtursachen zu bekämpfen, aber wenn dann dort was entsteht, dann wird das argwöhnisch beobachtet.
Ja, auch das wollen wir nicht zum Thema machen, da könnte ich mir dir auch eine Folge drüber aufnehmen, also was Entwicklungshilfe angeht und so. Da habe ich übrigens ja auch meine, das weiß ich noch, bei Der Weg Folge 18 mit Daniel Wing und Fab the Fox damals, da ging es bei mir los. Das war der erste Podcast, den ich gemacht habe. Und da habe ich auch gedacht, ey, ich bin direkt abhängig vom Entwicklungsgeld. Ja, das ist das Einzige, was für meinen Job aktuell eine Nachfrage bietet. Und ohne das gäbe es das gar nicht. Und dann war es eigentlich auch gelaufen mit dem Job. Das war's dann. Da wurde ich nicht mehr happy.
Das verstehe ich. Du kannst es ja auch drehen, nicht? Du hast ja heutzutage zum Beispiel in Österreich, in Deutschland sicher auch zum Teil eine Start-up-Branche, die abhängig ist von Förderungen. Eine Medienbranche, die abhängig ist von Förderungen. Eine Landwirtschaft, die abhängig ist von Förderungen. Eigentlich läuft alles über Förderungen, was ja komplett absurd ist. Und dann suchst du dir Geschäftsmodelle, und das ist natürlich in der Entwicklungshilfe, heute heißt es ja Entwicklungszusammenarbeit, auch genau so, dass du dann quasi als Empfänger dieses Geldes musst du ja dann sicher Projekte präsentieren, die dann irgendwelche Schreibtischhelden in New York oder Genf irgendwie gut finden. Ja, das ist natürlich völliger Schwachsinn. Also das ist klar,
ja, also
Bitcoin gibt dem Ganzen ein reales Gegengewicht.
Ja, Staatsquoten von 50% und man schimpft auf den Kapitalismus. Also es ist halt komplett sinnbefreit. Was soll man dazu sagen?
Deswegen ist es gut, wenn wir uns in Slowenien treffen, weil in Osteuropa, und sorry, wenn ich jetzt Osteuropa sage, Maribor ist deutlich weiter westlich als Wien, fürs Protokoll, aber im ehemaligen sowjetdominierten Teil Europas ist das Verständnis, glaube ich, für Marktwirtschaft schon größer, und es ist kein Wunder, dass Bitcoin stark ist in Tschechien, Bitcoin stark ist in Slowenien, Bitcoin stark ist in Ungarn und in Westeuropa immer noch auch eher mit Distanz beobachtet wird.
Ja, wie gesagt, alles eine Frage der Nachfrage. Wie nötig hat man es? Und das ist vielleicht auch ein bisschen Ironie des Schicksals, dass die Länder, die jahrelang, also ich gucke wieder auf Afrika, jahrelang dominiert wurden von westlichen Staaten, jahrelang ausgenommen wurden über westliche Institutionen, dass diese durch die Vorgänge Bitcoin am meisten brauchen und ist dadurch hier auch am ehesten profiliert. Ja, das ist schön anzusehen.
Wie gesagt, das hat eine gewisse poetische Komponente. Vielleicht zum Abschluss, Jesse, weil du ja sozusagen in Afrika, bist jetzt unser Afrika-Experte, ja? Wo bist du, wenn was Afrika betrifft, besonders bullish? Vielleicht Länder, Regionen, Sektoren? Was findest du besonders geil gerade? Und vielleicht dann auch, wo läuft besonders viel schief?
Wenn es ums Thema Mining geht oder generell?
Ich würde fast sagen generell. Ich meine, du kannst gerne mit Mining anfangen.
Also ich bin jetzt kein Wirtschaftsexperte, aber generell, wenn es ums Mining geht, klar, Äthiopien wird weiter wachsen. Ich glaube auch, dass in Angola zum Beispiel auch sehr viel Wasserkraft, Bitcoin-Mining zurückkommen wird. Da haben die Chinesen leider den Boden etwas vergiftet, wenn es ums Wachstum der Industrie geht. Südafrika auch. Südafrika hat massive Probleme mit Überkapazitäten, ist wirtschaftlich stark. Nigeria auch. So viel passiert dort. Da fange ich auch mit einem kleinen Projekt an, ein bisschen selber zu minen in Nigeria. Da ist sehr viel Strom. Also alle diese energiereichen Länder haben, glaube ich, in mittelfristiger und langfristiger Zukunft stehen sehr positiv da. Wo sehe ich Probleme? In den Ländern wie Mali, also Afrika ist riesig groß, ja. Und man kann die Länder nicht alle über einen Kamm scheren und da gibt es gewisse Unterschiede. Westafrika, gerade zentral, so Westafrika, Mali, Togo, Niger, diese Länder sind extrem arm und da wird es am längsten dauern, um was aufzubauen, weil man einfach in einem sehr tiefen Loch ist und da sind auch die ökonomischen Bedingungen einfach sehr, sehr schlecht und da geht man nicht als erstes hin. Was Bitcoin-Adoption angeht, ist Kenia sehr stark, da passiert sehr, sehr viel, Uganda, Südafrika, sehr stark in der Adoption, also jeder kennt wahrscheinlich, oder jeder, viele Leute werden das Beispiel von Pick and Pay kennen, wenn man auf BTC Map geht und sich mal Afrika anguckt, dann ist Südafrika sehr, sehr stark vertreten, wenn es darum geht, Akzeptanzstellen für Lightning und Bitcoin zu finden. Nordafrika kenne ich mich wenig aus, Subsahara-Afrika, diese ganzen Länder, die energiereich sind, werden vorne angehen. Und da, wo die Bildung, das ist leider immer noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, da, wo die Bildung halbwegs gut vorangeschritten ist, wird auch die Bitcoin-Adoption am ehesten stattfinden, glaube ich. Und was den Rest, was so den Rest angeht an Exportgütern, da kann ich dir wenig Mehrwert bieten jetzt in der Konversation, weil ich mich da einfach zu schlecht auskenne. Also wir alle kennen diese Beispiele aus Namibia, wo viel Wasserstoff jetzt produziert werden soll für die deutsche Wirtschaft, auch durch Solar und Erneuerbare. Das wird auch kommen. Aber generell geht es um Bildungslevel und Energiereichtum. Und die Länder, die da am weitesten vorne sind, werden auch in der Bitcoin-Adoption, wenn es darum geht, Bitcoin als Zahlungsmittel oder Bitcoin als im Verständnis anzuwenden, weiter vorne stehen. Und da, wo Energiereichtum herrscht, wird Bitcoin Mining auf natürliche Art und Weise seinen Weg finden, glaube ich. Einfach durch die Anreize.
Das ist ja auch dieses wunderbare Modell in meinem Kopf von Bitcoin eigentlich als natürliches Phänomen, weil es ja natürlich von Menschen genutzt wird und auch natürlich adoptiert wird. Und derzeit läuft das ja wirklich alles, sage ich mal, in die richtige Richtung. Das muss man schon sagen. Ich bin ja, was die Technik betrifft von Mining, immer noch ein wie man bei uns sagt, ein Nackerbatzel. Aber ich bin unglaublich, also nichts macht mich so, ich habe verstanden, worum es geht bei Proof of Work. Also nichts macht mich so emotional optimistisch, was Bitcoin betrifft, wie Proof of Work. Und ich muss auch sagen, wenn man sich jetzt ansieht, ich meine, das dürfen wir nicht vergessen, als Ethereum auf Proof of Stake gewechselt ist, das wurde ja damals als positiv vermarktet. Also das ist
von
ja,
wem?
Die haben, naja, von Ethereum und den angeschlossenen Medien haben alle gesagt, na, es verbraucht es 99% weniger Energie, und grundsätzlich gibt es ja dieses Meme, dass der Energieverbrauch an sich schlecht ist. Und das halte ich halt für totalen Unsinn, und auch belegbaren Unsinn. Aber ich glaube, für mich ist Bitcoin am Ende des Tages irgendwo die Rückkehr der Realität ins Leben auf vielen Ebenen. Und da ist das Mining ein ganz entscheidender Punkt, weil das setzt so starke ökonomische, reale Incentives, die dann wiederum auch sich politisch niederschlagen, die dann wiederum zu Lobbying führen. Und deswegen halte ich das für die wichtigste Front. Und deswegen sage ich noch einmal, wir sehen uns in Maribor. Es ist von NiceHash, es ist eine Mining-Konferenz, also es ist keine reine Mining-Konferenz. Ich spreche zum Beispiel nicht so viel über das Mining. Wobei, vielleicht sollte ich einen eigenen Bhutan-Sub-Vortrag halten, weil das wird alle interessieren. Werde ich Ihnen gerne anbieten. Jesse, ich freue mich drauf. Wir sehen uns im November. Lass uns doch deine ganzen URLs, Twitter, Noster-Geschichten schnell da.
Ja, Noster bin ich leider noch nicht so viel. Das muss ich mir immer noch angucken. Steht immer noch auf meiner Liste. Ansonsten, meine Firma ist HashRateUp. HashRate und dann up, ein Wort, auf Twitter. Jesse_HODL, JESSE_HODL auf Twitter. LinkedIn auch. Jesse Pielke, kann man mich ganz gut finden. Firmenname auch. Kommt bald eine neue Webseite. Kommt bald ein neues Logo. Kommt bald ein bisschen neuer Fokus rund um die Retail-Mining-Geschichte. Und genau, da kann man mir verfolgen und den Dünnsinn, den ich so in die Welt setze, ein Like geben oder auch einen Kommentar, wenn man nicht zustimmt. Und genau, über jedes Engagement bin ich natürlich dankbar.
Ich freue mich, dass wir es geschafft haben. Wir sehen uns sehr bald, in ungefähr einem Monat. Ich wünsche dir alles Gute und liebe Grüße nach Südafrika. Bleib noch dran für den Upload, aber es wird nicht lange dauern, weil deine Leitung ist wirklich top.
Ja, danke dir. Endlich hat's geklappt, Nico. Wir sehen uns in 3 Wochen. Ich habe richtig Bock. Danke dir.
Ich freue mich auch. Bis gleich.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.